Für mich ist wichtig, dass ich nicht mich selbst verarsche und einfach so unbewusst lebe, sondern mir im Klaren darüber bin, was meine einzelnen Entscheidungen vielleicht anrichten oder nicht. Wir werden nicht irgendwann den Tag X haben, wo die Welt untergeht, sondern es wird einfach ab jetzt immer nur noch schlimmer. Und deswegen ist es wichtig, einen Umgang damit zu finden. Einen Umgang damit zu finden, wo man was verändert, aber auch einen Umgang damit zu finden, wo man selbst irgendwie mit Dingen klarkommen kann.
Hallo und willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Wir sprechen in diesem Podcast über die Fragen, warum sich die verschiedenen Generationen eigentlich nicht so ganz einig darüber sind, was wir für ein besseres Klima tun müssten, darüber, wie wir gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten können, und wir fragen uns auch, was unsere eigene Ernährung damit zu tun hat. Mein Name ist Gina Enslin. Ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz stellt alle möglichen veganen Lebensmittel her und so kann man ab und zu zumindest ein bisschen klimafreundlicherer essen. Und übers Klima wollen wir heute auch sprechen. Und zwar mit meiner Gästin, die schon da sitzt. Hallo Mowgli.
Hi.
Schön, dass du da bist. Ich stell dich noch mal kurz vor. Mowgli, du bist Sängerin und Songwriterin und in deinem neuesten Projekt Ravage erzählst du in einem Album mit einem dazugehörigen Film, also einem Visual-Album, in 10 Episoden vom Ausbruch aus einer dystopischen Welt. Darüber werden wir bestimmt auch gleich mal kurz sprechen. Und du beschäftigst dich in deiner Kunst eigentlich auch immer wieder mal mit Natur und mit der Klimakrise. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir steigen einfach direkt ein. Ich würde gerne kurz mit dir über deine Musik sprechen. Mhm. Die Klimakrise beschäftigt dich, denke ich mal, wie die meisten jungen Menschen. Wie zeigt sich das denn in deiner Kunst?
Also bei mir ist es immer so, ich kann mir gar nicht so genau aussuchen, worüber ich Musik mache, weil mein Songwriting-Prozess so super intuitiv ist. Ich schreibe immer über das, was mich gerade bewegt und da gehört das Klima auf jeden Fall dazu. Das heißt, ich gehe ins Studio, wenn ich was auf dem Herzen habe, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade was zu sagen. Und ja, wenn dann sowas passiert wie, dass der Amazonas brennt, dann bewegt mich das und dann habe ich einfach das Bedürfnis, das in meiner Kunst auszudrücken.
Und hast du das Gefühl, dieses Klimathema ist für dich dringender geworden in den letzten Jahren? Hattest du öfter das Bedürfnis, das auszudrücken?
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ich glaube, es liegt an mehreren Sachen. Es ist natürlich auch so durch Fridays for Future einfach immer mehr in das Bewusstsein gedrungen von der Gesellschaft. Und gleichzeitig wird es aber natürlich auch immer schlimmer alles.
Und wie sehr fühlst du dich verantwortlich? Also wie sehr fühlst du dich zum Beispiel auch darüber, dass du jetzt darüber Kunst machst, Musik machst, in einer Art Verantwortung?
Ich fühle mich auf jeden Fall verantwortlich, weil ich dadurch, dass ich Künstlerin bin, eine Plattform habe und alle möglichen Menschen Kunst konsumieren, die zu verschiedenen Themen wie auch dem Klima vielleicht gar nicht einer Meinung sind. Ich habe Fans, die aus allen politischen Ecken kommen, einfach weil sie meine Musik schön finden. Und dadurch, dass die Algorithmen immer schärfer werden und wir ja alle wissen, dass wir so in unsere Seifenblasen abdriften, habe ich das Gefühl, dass es extrem wichtig ist, dass Menschen wie ich, die mit ihrer Kunst einfach flächendeckend Menschen erreichen. Also ich habe überall auf der Welt Fans, die meine Musik hören und eben irgendwie unterschiedliche politische Gesinnungen oder auch so demografisch verschiedene Alter, dass ich dann in meiner Kunst meine Message mit reinpacke, weil ich eben die Möglichkeit habe, zwischen diesen ganzen Seifenblasen Brücken zu bauen. Wenn jemand man kann ja nicht wirklich gegen den Klimawandel sein, aber wenn man sozusagen den Klimawandel leugnet zum Beispiel, dann wird man ja im Internet immer nur zu diesem Thema Sachen finden. Und dann wäre meine Hoffnung, dass so ein Mensch vielleicht über den künstlerischen Ansatz, den ich habe, dann über meinen Film oder meine Musik vielleicht da so ein bisschen wenigstens rangeführt wird.
Und wenn man jetzt dein neuestes Projekt Ravage anschaut, meinst du, dass man das, auch wenn man sich gar nicht so für dieses Thema Klima interessiert, dass man das da raus hört und raus liest oder kann man das auch übersehen?
Also raushören wird man es, glaube ich, nicht, weil ich es nicht, also das ist einfach nicht meine Art von Musik zu machen, das so direkt anzusprechen. Ich glaube, man kann es rausfühlen. Es ist auf jeden Fall metaphorisch. Es ist, wie du am Anfang ja gesagt hast, bricht die Hauptfigur aus einer dystopischen Welt aus. Also wenn man genau hinguckt, dann sollte man schon sehen, dass es in dieser Welt gar keine Natur gibt. Also wir starten in einer Gesellschaft, in der es gar keine Natur gibt. Also Natur wird verteufelt, die wird für giftig erklärt. Und der Job von der Hauptfigur ist es, so die kleinsten, das kleinste Unkraut, was irgendwo dann doch wieder durchkommt, zu entfernen und wegzuschmeißen. Das heißt, man sollte das schon merken, aber es ist natürlich auf eine künstlerische, metaphorische Art.
War das auch der Grund, dass du dich für so eine aufwendige Videoausarbeitung entschieden hast, dass du da nochmal so eine neue Ebene reinkriegst, auf der du nochmal anders was mitteilen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Album geschrieben, ohne diesen Plan zu haben, also einfach wirklich im Studio intuitiv und danach das dringende Bedürfnis gehabt, das auf eine Art mitzuteilen, die ein bisschen universeller ist, beziehungsweise ich habe mitbekommen selbst, dass das, was mir selbst passiert ist, das ist so eine emotionale Reise, die ich gemacht habe, dass die echt vielen Menschen irgendwann in ihrem Leben begegnet, und wollte gerne eine Möglichkeit haben, das auszudrücken, die nicht nur so nah an mir selbst dran ist. Also wenn man ein Album hört, dann hört man ja die Geschichte von der Person, und ich habe mich da auch sehr verletzlich gemacht, was super schön ist, aber gleichzeitig bedeutet, ich erzähle meine Geschichte. Und dann war mir super wichtig, dass ich irgendwie eine Möglichkeit habe, das zu abstrahieren und dass Menschen sich da selbst reinfühlen können und vielleicht einen Moment in ihrem eigenen Leben finden, wo sie sich so gefühlt haben und diese emotionale Reise mit mir zusammen antreten. Also es war auf jeden Fall der Grund für diese visuelle Seite.
Ich meine, das ist ja auch wirklich ganz schön, dass es diese in den Videos, die du gemacht hast oder in diesem Film, dass man das natürlich auf verschiedene Arten so ein bisschen verstehen kann. Man kann es halt als so eine emotionale Befreiung verstehen, aber man kann auch ganz klar diesen Naturaspekt, also diesen Technik und Zivilisation und Kontrolle versus so Natur, man kann das auch total klar sehen. Also es gibt einfach so viele Ebenen dafür, die, ja, das erweitert das total.
Ja, und dieser eine Moment, wo sie da tatsächlich ausbricht und zum ersten Mal in der Natur ist, solche Bilder sind halt total gewaltig, weil wir von einer Gesellschaft reden, wo die Hauptfigur, das Größte, was sie an Natur gesehen hat, ist halt so ein kleines Unkrautding. Und dann gibt es den Moment, wo sie zum ersten Mal einen Baum sieht, der irgendwie Jahrhunderte gewachsen ist, und sie halt zum ersten Mal die Natur erlebt. Und ich glaube schon, auch wenn das jetzt nicht konkret sagt, so, okay, du sollst keinen Plastikstrohhalm benutzen, dass das ein Gefühl ist, was sich transportiert, dass wir die Natur brauchen und dass die Natur ja unsere natürliche Umgebung ist und wir da wieder hin sollten, dass wir nicht nur in Betonbunkern sitzen.
Ist das denn eine Angst, die du hast? Also siehst du diese Zukunft ist ja sehr dystopisch und überzeichnet natürlich, aber siehst du das kommen? Ist das eine reale Angst?
Also diese Gesellschaft, die ich da zeichne, ist keine Zukunftsvorstellung von mir. Ich glaube nicht, dass wir jetzt genau dahin gehen, sondern es ist eher eine künstlerische Ausdrucksform von der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade schon leben. Also es ist eine Metapher dafür, wo wir jetzt gerade schon sind. Ich werde auch oft gefragt als so Person des öffentlichen Lebens, ob ich denke, ob das Ganze gut ausgeht mit dem Klima oder nicht. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir dass es nicht in der Zukunft liegt, sondern ja jetzt schon da ist und dass es jetzt schon extrem schlimm ist. Und ich finde, dass wir gar nicht mehr von einer dystopischen Zukunft reden können oder von einer Zukunft, in der wir es dann irgendwie doch noch hinkriegen, sondern darüber reden sollten, dass wir jetzt eigentlich mittendrin sind.
Und was müssten wir daraus ableiten? Was wäre dein Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass wir viel extremer darauf reagieren, dass wir den Druck und die Verantwortung weiterhin auf die Politik machen und auf die Regierungen auf der Welt und wegnehmen in gewisser Weise auch von den individuellen Menschen. Das heißt nicht, dass wir nicht alle individuell auch was tun können dafür, aber ich glaube, dass das, was wir jetzt gerade tun sollten, wirklich hauptsächlich sein sollte, uns zu versammeln und Druck zu machen, dass wir wirklich extrem verändern und nicht nur im Kleinen.
Würdest du sagen, der Druck auf den Einzelnen ist zu groß?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich fühle den Druck jetzt nicht so von außen. Ich mache mir den selbst und das ist, glaube ich, auch gut so, dass lasse ich die Menschen den selbst machen. Aber nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube nur, dass wir noch mehr unserer Verantwortung bewusst sein sollten, dass wir auch Druck machen können insgesamt und nicht nur die Verantwortung wahrnehmen sollten auf unseren eigenen Konsum.
Und wie setzt du das trotzdem, wenn man jetzt mal aufs Kleinere, aufs Individuelle guckt, wie setzt du das selber für dich um? Was ist der Druck, dem du nachgibst sozusagen?
Also ich persönlich versuche, wenn ich eine Entscheidung treffe, dabei mich immer selbst zu hinterfragen, okay, in welcher Form ist das jetzt gut oder schlecht für mich und in welcher Form ist das gut oder schlecht für meine Umwelt. Und mit meiner Umwelt meine ich einmal mein Umfeld, also auch Menschen um mich herum, im Kleinen und im Großen und eben auch, auch das Klima, auch der Planet. Und dann da für mich eine Balance zu finden. Und für mich ist es super wichtig, dass es bewusst passiert. Das heißt, ich versuche nicht, die Augen zu verschließen. Es bringt natürlich auch nichts, wenn man 20 Dokus geguckt hat und dann einfach sagt, ich entscheide mich jetzt bewusst dagegen, danach zu handeln. Aber für mich ist wichtig, dass ich nicht mich selbst verarsche und einfach so unbewusst lebe, sondern mir im Klaren darüber bin, was meine einzelnen Entscheidungen vielleicht anrichten oder nicht. Und warum mir das mit dem Bewusstsein so wichtig ist, ist, weil ich der Meinung bin, dass sich so die mentale Gesundheit und wie man sozusagen zu seiner Umwelt ist, gegenseitig beeinflussen in beide Richtungen. Und ich deswegen wichtig finde, dass alle für ihre jetzige Situation in dem Moment eine bewusste, gute Entscheidung treffen können. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es natürlich einem selbst viel besser tut, wenn man gut zu seinem Umfeld ist. Also wenn man irgendwie empathisch ist mit der Umwelt, mit der Natur und auch mit den Menschen um einen herum, dann tut einem das selbst natürlich viel, viel besser und der eigenen mentalen Gesundheit. Und es kann aber auch genauso gut heißen, dass man einen richtig beschissenen Tag hat, dass jemand vielleicht krank ist, psychisch oder körperlich und deswegen sich an dem Tag dafür entscheidet, eine Entscheidung zu treffen, die ihr oder ihm selbst gut tut, aber vielleicht bedeutet, sie fährt mit dem Auto und fährt jetzt nicht mit dem Zug, weil sie unbedingt in 2 Stunden da sein muss bei ihrer Mama, um eine fette Umarmung zu bekommen und dann ist es auch okay, weil das eine bewusste Entscheidung war. Also so versuche ich damit umzugehen und so versuche ich auch empathisch zu sein mit den Entscheidungen, die Menschen um mich herum treffen. Also in meinem Umfeld und in meiner Familie sprechen wir auch über solche Sachen und alle dürfen selbst ihre Entscheidung treffen, aber wir sprechen sozusagen darüber, was das für Konsequenzen bedeutet und da wird auch niemand für verurteilt oder irgendwie geschämt, wenn man dann mal eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht gut ist fürs Klima, aber wir sprechen halt drüber und wir sprechen auch darüber, was Dinge für Auswirkungen haben, weil sich ja auch, weil man ja auch nicht alles wissen kann und ich finde es voll wichtig, da offen zu bleiben und nicht sich so verurteilt zu fühlen, wenn jemand einen über eine Konsequenz dann aufklärt.
Habt ihr das bei dir in der Familie sozusagen besprochen, dass ihr so eine Kommunikation haben wollt oder hat sich das einfach so ergeben? Weil das ist ja in Familien manchmal doch, da treffen ja verschiedene Fronten aufeinander manchmal.
Nee, wir haben das nicht besprochen, das ist bei uns einfach so. Also das ist bei uns tatsächlich bei allen Themen so. Meine beiden Uromas waren schon Hippies, also die Mütter von meinem Opa und von meiner Oma waren beide schon sozusagen nicht konservativ und deswegen auch nicht irgendwie klassisch ihrer Generation entsprechend. Und deswegen gab es auf jeden Fall bei uns immer schon einen Nährboden für Diskussionen, aber gar nicht unbedingt untereinander, sondern einfach, weil vieles anders läuft als in anderen Familien.
Und hättest du einen Tipp, jetzt wo du sozusagen diese Erfahrung hast von so einem gut funktionierenden Modell, hättest du einen Tipp für jemanden, dessen Uroma vielleicht kein Hippie war, wo das noch nicht so tief drin steckt in der Struktur, wie man solche Sachen gut besprechen kann in der Familie?
Ich glaube, was wichtig wäre, auch auf ganz viele andere Themen bezogen, die gerade in unserer Gesellschaft schief laufen, vielleicht mal ein grundsätzliches Gespräch zu führen, gar nicht mit einem Thema, sondern ein grundsätzliches Gespräch über Kommunikation zu führen und darüber zu führen, dass zum Beispiel es Dinge gibt, die man anerkennen muss, zum Beispiel, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man vielleicht was gesagt hat, was rassistisch ist. Also ich glaube, es würde helfen, sich einmal grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, wie ist unsere Gesprächskultur und ja, darüber zu sprechen, dass man sich nicht gegenseitig angreift, wenn man Sachen anspricht. Und ich glaube, da ist halt vor allem, wenn man den Generationsunterschied sieht, wichtig, auch weiter zuzuhören oder auch weiter empathisch zu bleiben für die Situation, in die teilweise und die anderen Generationen, also in denen die gesteckt haben, weil man leicht, glaube ich, als junger Mensch so leidenschaftlich für die eigenen Themen einsteht, dass man vergisst, dass die anderen aus einer einfach anderen Situation kommen und vielleicht auch einen anderen Kenntnisstand haben und dass man das auch nicht persönlich nimmt, dass sie aus einer anderen Zeit kommen und einfach offen bleiben, miteinander zu sprechen und vielleicht einfach vorher einmal das auszusprechen, so hey, ich würde gerne über ein paar Sachen mit euch reden, aber es geht nicht darum, dass ich euch angreife.
Ja, sondern das so ein bisschen gemeinsam zu lernen dann eigentlich.
Ja, ich glaube, das Problem vor allem bei so generationsübergreifenden Gesprächen ist dadurch, dass so vieles so anders gemacht wird, dass aber wichtige Themen sind, auch sowas wie Kinderkriegen zum Beispiel, dass da sofort so emotional behaftet ist, dass viele in den Generationen früher sich alleine dadurch angegriffen fühlen, dass wir Sachen anders machen. Alleine, also ohne dass wir überhaupt was sagen dazu, wie die das gemacht haben. Wenn man es selber anders macht, dann haben die automatisch oft das Gefühl, dass sie dadurch, dass wir denen dadurch sagen wollen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Und ich glaube, man sollte dieses Augenmerk aus der Vergangenheit holen und in den Moment setzen. Also halt miteinander darüber sprechen, wie es jetzt gerade ist und wie wir in der Zukunft einfach weiter lernen können.
Du bist ja selber auch Mama. Das heißt, du gehörst jetzt quasi auch schon zur nächsten Generation. Wie hat das denn deinen Blick auf die Welt verändert oder auch auf Klimafragen? Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber ja.
Naja, also sie ist jetzt gerade 8 Monate alt. Das heißt, auf jeden Fall noch nicht groß genug, dass wir irgendwie eine Gesprächskultur oder sowas etablieren können. Aber wo ich von Anfang an darauf geachtet habe, ist, dass sie selbst sein darf. Also ich habe wirklich ab der ersten Sekunde versucht, sie selbstbestimmt sein zu lassen. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an, sowas wie ein Neugeborenes dreht den Kopf weg, wenn es keinen Kuss möchte, von egal wem, ob das jetzt Opa, Oma oder man selbst ist, dass man dann für sie sozusagen einschreitet und sagt, nee, guck mal, sie will gerade keinen Kuss und nicht hinterhergeht und sie trotzdem küsst, was echt erstaunlicherweise ganz schön normal ist, dass Kinder nicht als mündige Wesen wahrgenommen werden. Und genau da versuchen wir von Anfang an, auch weil ich so groß geworden bin, also meine Mama hat es bei mir auch schon gemacht, sie einfach zu einer selbstständigen und mutigen Frau zu erziehen, beziehungsweise eigentlich gar nicht zu erziehen, weil wir sie einfach so lassen, wie sie ist und sie dabei begleiten, dass sie werden darf, wer sie selbst ist. Und dann bin ich mir sicher, dass sie für die Themen, die ihr wichtig sind, einstehen wird, wenn sie groß ist.
Und wie verändert das so dein Gefühl zur Zukunft, dass du jetzt Mama bist?
Interessanterweise hat es mich ein bisschen optimistischer gemacht, was ich irgendwie eigentlich nicht gedacht hätte. Aber ich habe ein bisschen aufgehört, so schwarz-weiß zu denken, okay, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht, sondern für mich selbst akzeptiert. Also ich muss einmal kurz dazu sagen, ich würde mich selbst gar nicht als pessimistisch beschreiben, sondern einfach nur als realistisch. Aber ich habe ja vorhin schon mal angeschnitten, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt einfach schon wo angekommen sind, wo es total schrecklich ist, wo es für wir noch irgendwie in so einem Pseudo-Luxus leben, aber es überall auf der Welt Menschen gibt, die extrem darunter leiden unter den Konsequenzen der Klimakrise. Und ein Kind zu haben, hat mich insofern ein bisschen optimistischer gemacht, ist, dass ich für mich den Fokus ein bisschen weggelegt habe davon, was gerade passiert, sondern mehr dahin, wie man mit Dingen umgeht Und wir werden nicht irgendwann den Tag X haben, wo die Welt untergeht, sondern es wird einfach ab jetzt immer nur noch schlimmer. Und deswegen ist es wichtig, einen Umgang damit zu finden. Einen Umgang damit zu finden, wo man was verändert, aber auch einen Umgang damit zu finden, wo man selbst irgendwie mit Dingen klarkommen kann. Und ja, eine Tochter zu haben und zu verstehen, okay, sie wird in einer ganz anderen Welt groß werden, als ich groß geworden bin. Und alles, was ich tun kann, ist ihr die Tools mitzugeben, damit umzugehen, hat das auch für mich selbst so ein bisschen verändert. Im Sinne von, wenn irgendwo was passiert, dann muss ich meinen eigenen Umgang damit finden, mit dem ich mich dann irgendwie wohlfühle. Es bringt ja auch niemandem was, wenn ich irgendwie einen riesen Depressionsschub kriege, weil der Amazonas brennt, sondern ich muss irgendwie meinen eigenen Umgang damit finden, damit ich auch weiter irgendwie für Veränderung kämpfen kann. Und ja, das hat sie eigentlich verändert. Also es hat meine Tochter verändert, dass ich für mich selbst und für sie und für alle Menschen, die ich liebe, mir wünsche, dass wir immer weiter Möglichkeiten finden, mit der immer schlimmer werdenden Situation umzugehen.
Du hast ja schon gesagt, du hast eine Tochter, du setzt dich sehr auch für Female Empowerment ein. Welche Rolle spielt denn das deiner Meinung nach in einer Vision unserer Zukunft?
Also ich hoffe, dass sie eine große Rolle spielen werden, also eine größere Rolle, als sie jetzt gerade noch spielen dürfen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin feministisch groß geworden und kann definitiv sagen, dass mich das verändert hat. Insofern, als ich schon als Kind wusste, ich kann alles erreichen, was ein Junge auch erreichen kann. Und das ist so eine eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, dass zwei Kinder, die groß werden, egal was sie für ein Geschlecht haben, wissen, dass sie alles erreichen können, was auch das andere Geschlecht oder die anderen Geschlechter erreichen können. Aber es ist nicht so. Und ich habe so stark gemerkt, dass mich das beeinflusst hat als die Frau, die ich jetzt bin, dass ich so früh damit anfangen durfte, irgendwie an mich zu glauben und zu wissen, ich kann die Dinge machen, die ich möchte. Und das passiert zum Glück jetzt immer mehr. Und deswegen freue ich mich darauf, dass immer mehr Mädchen zu Frauen ranwachsen, die auch dieses Selbstverständnis einfach haben, dass sie alles werden können und alles machen können und die Macht einfach haben. Und das wird einen großen Unterschied machen, weil es muss halt einfach früh anfangen. Es muss schon bei den Kleinsten anfangen, dass dieses Selbstverständnis entwickelt wird, dass sie einfach auch den Mut haben und das Selbstbewusstsein, sich zu behaupten in der patriarchalen Gesellschaft. Und ja, dazu gehört natürlich auch, dass Klimawandel auch eine feministische Herausforderung ist, weil einfach Frauen überall auf der Welt viel mehr darunter leiden, unter den Konsequenzen. Also wenn man sich damit mit Zahlen beschäftigt, dann fällt man wirklich vom Stuhl. Das ist wirklich verrückt. Das wissen, glaube ich, auch die wenigsten, dass es so ist. Das wäre vielleicht auch noch ein Wunsch von mir oder eine Hoffnung, dass so dieser feministische Teil unserer Gesellschaft das versteht, dass es ein feministisches Thema ist und sich auch weiter und mehr mit dem Klimawandel beschäftigt.
Hast du da irgendwie Pläne, wie du das auch ins Aufwachsen deiner Tochter mit einbeziehen willst? Also willst du da ganz klar so sie jetzt feministisch erziehen? Ist das wichtig oder wird sich das alles so ergeben?
Nee, es ist definitiv wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass man da auch progressive, bewusste Entscheidungen treffen muss, damit dieses Selbstverständnis entwickelt wird. Ich glaube, wenn wir nicht in einer patriarchalen Gesellschaft aufwachsen würden, dann wäre das vielleicht nicht nötig. Aber es ist so, dass es nötig ist. Es ist so, dass sie überall um sich rum immer männliche Vorbilder hat. Von so ganz kleinen Sachen wie, wir machen Hampelmänner und wir sagen, wir machen einen toten Mann im See, obwohl wir Frauen sind. Es ist ein Ampelmännchen und kein Ampelmädchen. Und ja, meine Mama hat das schon anders gemacht. Also bei uns gab es Ampelmädchen und wir haben Hampelfrauen gemacht und tote Frau im See gespielt. Und mich hat das beeinflusst. Sprache ist wichtig. Vorbilder sind wichtig. Dass ich gesehen habe, dass meine Mama alles macht, was klassischerweise ein Mann machen würde, war auch super wichtig für mich, um eben dieses Selbstverständnis zu entwickeln. Und deswegen mache ich das bei meiner Tochter genau gleich. und bin da auch progressiv. Ich sage nicht nur, okay, du kannst alles machen, was du möchtest, sondern ich kaufe ihr auch keine rosa Klamotten. Und es wird bestimmt nicht bedeuten, dass sie kein Rosa trägt, sondern sie wird bestimmt mit 5 irgendwann eine rosane Phase haben. Und wenn sie möchte, Prinzessin spielen, dann darf sie das natürlich. Dann darf sie natürlich auch rosa Klamotten anhaben. Aber sie kriegt so viele klassische Vorbilder präsentiert immer, dass ich es wichtig finde, auch progressiv ihr die andere Seite zu zeigen und zu sagen, ja, du kannst auch eine Badehose anziehen, du brauchst mit 2 noch kein Bikini zum Beispiel.
Ja, voll. Mogli, wir haben immer zum Abschluss so ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Und die erste Frage ist eine Frage aus der Community und dann nehme ich diese. Wir kommen nochmal zum Ernährungsthema zurück. Und zwar fragt Jeremy, wie sieht dein Wocheneinkauf aus und was kochst du daraus? Wie strukturiert bist du?
Das hat sich auch geändert, damit dass ich Mama geworden bin, dass es einfach super viel weniger Zeit gibt, sich um sowas zu kümmern. Und da muss ich sagen, dass ich mich da im Moment gar nicht drum kümmere, sondern mein Mann das macht. Also mein Mann macht Wocheneinkauf und kocht auch meistens für uns. Also muss ich da nicht so viel machen. Und er ist ein bisschen gesünder unterwegs als ich. Das heißt, ich profitiere davon, dass ich das nicht selber mache. Wir haben aber als Familie so eine Art Wochenplan, dass wir unter der Woche keinen Zucker essen. Das heißt, unter der Woche essen wir ja keinen Zucker und versuchen auch nicht so viel so kurzkettige Kohlenhydrate zu essen. Also jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie nur Pasta und Brot. Und dafür essen wir am Wochenende, was wir wollen. Das heißt, das ist so ein bisschen der Ausgleich dafür. Und es macht voll viel Spaß, weil man sich dann am Wochenende daran freut, dass man irgendwie eine Pizza bekommt oder einen Burger essen kann. Und unter der Woche, genau, weiß man, verbietet sich das sozusagen nicht für immer. Aber das tut mir auf jeden Fall gut, dass ich das mit ihm mitmache. Eigentlich habe ich so ein bisschen seine Ernährungsform übernommen.
Ist auch wieder so eine sehr bewusste Entscheidung eigentlich dann, ne?
Ja, das ist aber neu. Also früher, ich habe einfach noch bis vor der Geburt alles gegessen, was ich Bock hatte, so ungefähr. Also ich hatte, ja. Und jetzt ist es wichtig, weil man nicht so viel Zeit hat.
Ja. Kriegt ihr am Wochenende dann einen Zuckerschock?
Nein. Nee, das nicht. Aber es macht schon Spaß dann.
Dann haben wir noch 3 schnelle Fragen für unser sozusagen Podcast-Freundinnen-Album. Und zwar die erste Frage ist, wie soll unsere Welt 2050 aussehen? Was wäre dein Wunsch?
Ich wünsche mir, dass in einer Welt 2050 mehr Chancengleichheit herrscht als jetzt.
Dann nächste Frage. Stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine und du kannst 3 Generationen zurückreisen zu deiner jungen Uroma. Jetzt haben wir über die tatsächlich ja schon gesprochen. Was wünschst du dir von ihr? Was könnte sie... Ich weiß gar nicht, ob deine Uroma noch was besser machen kann. Was würdest du ihr gern sagen?
Ja gut, in meiner Familie hätte ich, glaube ich, keine Verbesserungsvorschläge, aber ich würde ihr Mut machen und ihr sagen, dass das Handeln, was sie jetzt gerade macht, dass mein Leben in der Zukunft und das Leben ihrer Nachfahren extrem beeinflusst und sie weiter dafür einstehen soll, weiter für ihre Themen einstehen soll.
Und dann noch eine letzte Frage. Was ist euer liebstes Familienrezept und werdet ihr das auch weitergeben?
Wir haben unterschiedliche Familienrezepte. Das heißt, ich mache zum Beispiel immer Crepes. Das finden wir irgendwie eine schöne Tradition, dass, obwohl Eugen auch Crepes kochen kann, dass das was ist, was immer von mir kommt, damit unsere Tochter damit später irgendwie so schöne Erinnerungen verknüpfen kann. Das heißt, ich würde sagen, ja, Crepes. Es ist fairerweise auch eins meiner Lieblingsessen. Also
gut gelöst.
Ja.
Cool. Dann, Mogli, ich danke dir sehr, dass du hier bei uns im Podcast warst und danke für deine Zeit und den Input. Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Ich habe auch größten Spaß gehabt. Danke.
Und euch danke fürs Zuhören. Hört gerne in die nächste Folge wieder rein. Bis dann.